Heute Morgen starten wir in eine kleine Sommerpredigtserie von heute und die nächsten zwei Predigten, wo ihr müsst oder dürft, wie der Dani gesagt hat, die Predigt auf Berndeutsch hören. Ich werde ein bisschen predigen, und zwar werde ich Leute hervorheben aus der Bibel, die mit dem heiligen Gott unterwegs waren und ihren Weg, mit dem sie gegangen sind. Es sind alles aus dem Alten Testament. Und heute Morgen werde ich, wie gesagt, den Start machen mit diesen drei Freunden, mit Schadrach, Meshach und Abednego. Und ich muss sagen, dass das eine Geschichte ist, die mich schon sehr, sehr lange begleitet. Ich weiss nicht, wieso, aber als ich klein war, hatte ich eine Angewohnheit. Und zwar, dass ich mir Sachen auswendig gelernt habe. Und unter anderem habe ich mir echt die drei Freunde auswendig gelernt. Und die habe ich einfach gewusst. Ich habe die Geschichte vielleicht nicht so gekannt. Nach der Vorbereitung auf heute, ich weiß es ein bisschen besser. Aber immer die drei Namen, Schadrach, Meshach und Abednego, die sind mir immer bekannt gewesen. Und wir wollen eintauchen in die Geschichte. Ja, und ich finde jetzt auch im Buch Daniel, kann man es lesen. Daniel war sozusagen der vierte Freund von diesen drei, aber es soll heute Morgen vor allem ein bisschen um die drei gehen. Ja, die Geschichte spielt an einem Zeitpunkt, wo es nicht rosig war. Das Volk Israel hat eigentlich alles verloren. Das Königreich verloren. Sie sind besiegt worden durch die Babylonier. Und sie sind in die Verbannung geführt worden. Der König von Babylon, der Nebukadnezar, hat Jerusalem besiegt und hat die Oberschicht mitgenommen mit sich nach Babylon, dorthin, wo er gewohnt hat. Babylon war ein riesiges Reich zu dieser Zeit, vom Mittelmeer bis zum heutigen Irak, kann man sagen. Kuwait, dort oben, Iran. Es war riesig, viel Völkerstaat, ganz viele verschiedene Leute, Sprachen, Kulturen, Nationen. Und er hatte eine Taktik gehabt. Immer wenn er ein Volk besiegt hat, dann hat er die Oberschicht mitgenommen. Hat er die bildigsten, die angesehensten Leute mitgenommen. Und das Fussvolk, kann man sagen, ist zurückgeblieben. Und so hat er die Oberschicht mitgenommen von Jerusalem mit nach Babylon. Und dort drunter waren auch vier junge Männer, wo sie ausgewählt wurden, für dass sie dürfen lernen, wie man sich ausdrückt. Die dürfen lernen, wie man, also die Sprache lernen von diesem Land, die dürfen Geschriften lernen. Und das waren vier Freunde. Das war der Daniel, der Hanania, der Mishael und der Asaria. Es war eben typisch, die Leute zu nehmen, und man hat ihnen auch neue Namen gegeben. Eben der Daniel ist der Belshazzar geworden, der Hanania der Schadrach, der Mishael der Meshach und der Asaria der Abednego. Ich werde jetzt so weiter einfach immer die Namen, die babylonischen Namen brauchen, die wir auch in der Bibel so finden. Ja, sie sind dort hergekommen in ein fremdes Land, weit fort von dort, wo sie aufgewachsen sind, in eine fremde Kultur, sie sind ausgewählt worden, in eine Elitenschule, könnte man sagen, zum ausgebildet werden, für Berater vom König zu werden. Man hat gut zu ihnen geschaut, super zu ihnen geschaut. Man hat geschaut, dass sie genug zu essen haben. Sie haben das Essen bekommen vom König. Das Trinken bekommen, das Gleiche wie der König hat. Und sie haben sich versucht, in die Kultur hineinzugehen, zu lernen, wie man sich zu verhalten hat, wie man zu reden hat. Aber an diesem Punkt sind die vier Freunde schon das erste Mal angestanden. Zu dieser Zeit war es normal, wenn man Fleisch geschlachtet, also wenn man ein Tier geschlachtet hat, hat man das immer in einer rituellen Prozession gemacht. Man hat nicht einfach ein Tier wie bei uns heute geschlachtet, sondern es war immer auch religiös begleitet gewesen. Und so hat man zu dieser Zeit eigentlich kein Fleisch können essen, das nicht unrein war für die Juden oder rituell vorbelastet war. Und in diesem Moment, in dieser Ausbildungsstätte, bleiben die vier Freunde, bleiben sie treu ihrem Gott, wo sie her waren. Auch wenn sie ein paar hundert, vielleicht sogar tausend Kilometer weit fort waren von dort, wo sie her waren. Der Daniel, lesen wir von ihm, was er sich beschlossen hat, was er sich vorgenommen hat. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aspenas um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Sie waren fort von ihrem Land, haben die neue Kultur kennengelernt, haben sich versucht, hineinzugeben. Und gleichzeitig hat es einen Teil gegeben, wo sie gemerkt haben, hier können wir nicht mitmachen. Und sie haben sich dafür eingesetzt und sie haben das so durchziehen, dass sie eben nicht von diesem Zeug haben müssen essen, sondern nur noch Gemüse haben gegessen. Also es sind so die ersten Vegetarier, kann man sagen, die das durchgezogen haben. Sie haben das völlig freiwillig gemacht. Genau, sie haben sich reingegeben, integriert und der Erfolg hat nicht lange auf sich warten. Der Daniel hat einen steilen Aufstieg gemacht, ist zu einem bedeutenden Berater geworden und hat auch dafür gesorgt, dass seine drei Kollegen eine gute Stellung haben. Auf Daniels Bitte hin erklärte er Schadrach, also er der König, Schadrach, Meschach und Abednego zu verwalten der Provinz Babel. Daniel selbst aber blieb am Königshof. Die drei Freunde sind angekommen, kann man sagen. Sie waren der, wo alle herhaben wollten. Am Ziel ihrer Ausbildung. Sie waren in der Verwaltung. Sie hatten sicher angesehene Positionen, genug zu essen. Sie haben sich um nichts mehr sorgen. Sie sind ein Teil des Systems geworden. Und das meine ich im positiven Sinn. Und gleichzeitig sind sie aus einem anderen Volk. Sie waren Israeliten und haben sich in gewissen Sachen unterschieden, wie eben zum Beispiel, wenn es darum geht, rituell belastetes Fleisch zu essen. Und ich glaube, dass uns schon noch mit dieser Begebenheit auch viel kann sagen für heute. Nachfolger von Jesus leben auch in Fremde. Es gibt einen Satz, der sagt, Nachfolger von Jesus sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wir sind ein Teil hier, wir laufen sozusagen mit, wir engagieren uns. Ja, Nachfolger von Jesus haben eine Prüfung. Sie sind unterwegs, wollen das Beste hoffentlich für ihr Umfeld, für die Dörfer, für die Städte, wo sie drinnen sind. Auf den ersten Blick unterscheiden sich Nachfolger von Jesus nicht gross von Leuten, die Jesus nicht nachfolgen. Und gleich gibt es gewisse Kontrastpunkte, wo man vielleicht, wenn man etwas näher her schaut, wo man merkt, dass etwas anders ist. Ja, die drei Freunde geben sich also rein. Sie investieren ihr Leben. Aber die Auseinandersetzung ist vorprogrammiert. Sie lässt sich nicht umgehen. Die drei Freunde hatten also ihre Position. Dort hat aber der König eine grandiose Idee gehabt. Der König hat gefunden, hey, wir haben schon ganz viele Götter, aber es reicht mir nicht. Ich will eine Statue aufbauen. Eine Statue so hoch und gross, dass sie alle Leute sehen. Und ich will die nicht nur aufbauen und mich daran freuen, sondern an dieser Statue soll sich auch jeder, der bei mir in der Verwaltung arbeitet, daran freuen und soll die Statue anbeten. Das war nichts Neues. Es hat ganz viele Götter gegeben. Es ist nicht klar, ob die Statue, die er aufbauen von ihm war oder eine Gottheit, aber es spielt auch nicht so eine Rolle. Der springende Punkt ist, dass er hat befohlen hat, dass jeder, der bei sich, bei seinem Reich irgendwo arbeitet, dass er dort muss hergehen muss und die Statue anbauen, anbeten. Und so sind alle Beamten dort hergekommen und es war auch ein bisschen entscheidend, dass man dort mitmacht. Es war sozusagen ein treuer Eid gegenüber dem König. Ist man dem König treu? Wenn ja, dann betet man die Statue an. Und so sind die Leute zusammengekommen aus verschiedenen Sprachen, Nationen und Völkern. Und auch die drei Freunde, Schadrach, Meschach und Abednego, sind dort hergekommen. Sie hatten auch keine andere Wahl gehabt. Sie waren ja Beamte. Sie sind dort hergekommen und dort hat der König ganz klare Anweisungen durchgegeben. Die wollen wir zusammen lesen. Alle, die aufgefordert worden waren, versammelten sich, um an der Einweihung des Standbildes, das Nebukadnezar hatte herstellen lassen, teilzunehmen. Als sie alle vor der von Nebukadnezar errichteten Statue standen, verkündete ein Herold mit kräftiger Stimme: Ihr Völker, Nationen und Sprachen, hört den Befehl des Königs. Wenn ihr den Klang von Horn, Panflöte, Zither, Lira, Harfe, Sackpfeife und anderer Musikinstrumente hört, müsst ihr euch zu Boden werfen und das goldene Standbild anbeten, das König Nebukadnezar anfertigen ließ. Das hat die drei Freunde in die Zwickmühle gebracht. Sie waren ein Teil dieser Kultur, aber sie waren eben auch von einem anderen Land gekommen. Und ihr Gott hat ihnen auch gesagt, wie sie sich verhalten sollen. Und zwar hat er ihnen gesagt, du sollst außer mir keine anderen Götter haben. Du sollst dir kein Götzenbild anfertigen von etwas, das im Himmel, auf der Erde oder im Wasser unter der Erde ist. Du sollst sie weder verehren, noch dich vor ihnen zu Boden werfen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Was sollen sie machen? Die drei Freunde sind wirklich an einem Punkt angekommen in ihrem Leben, wo sie sich entscheiden müssen. Sie müssen sich entscheiden, weil sie ihrem Gott treu sein und ihr Leben verlieren. Oder weil sie ihren Gott hinter sich lassen, dafür ihr Leben behalten. Was sollen sie machen? Die Musik fängt an zu spielen. Die Spannung steigt. Was macht die Geschichte mit dir? Ich merke, so Geschichten habe ich nicht so gern. Es ist doch viel zu absolut. Wie können jetzt die entscheiden, oder wie kann das wichtig sein, wie sie sich jetzt dort verhalten? Gott ist doch nicht so streng, oder? Gott hat doch nichts dagegen, wenn sie halt jetzt sich verbeugen. Aber die drei machen vielleicht das, was für uns rationell denkende Leute nicht das Naheliegendste ist. Sie entscheiden sich gegen ihr Leben und für ihren Gott. Sie entscheiden sich, dass sie sich nicht verbeugen wollen. Als die Musik gespielt, alle sich verbeugen und sie drei nicht, da geht es nicht lang, bis Leute da sind, die das entdecken und die gehen sofort zum König, sie gehen verpfeifen. Sie gehen zum König, gehen sagen, was da los ist mit diesen drei. Und der König ist voller Zorn und Wut. Er kann es nicht fassen, dass jemand sich dafür hat, nicht anzubeten. Der König ist aber insofern gnädig, dass er sagt, hey, ich gebe euch eine zweite Chance. Ihr könnt nochmal herstehen und wenn die Musik nochmal spielt und euch dort verbeugt, dann könnt ihr euer Leben retten. Mega cool, oder? Mega cool. Jetzt haben sie im ersten Moment einen Fehler gemacht. Einen Fehler gemacht, wo sie nicht niederkniet sind, nicht angebetet haben, aber hey, der König ist so gnädig und die bekommen eine zweite Chance. Sie können ihr Leben gleich noch retten. Ist Gott nicht gross, dass er die zweite Chance schenkt? Ihr merkt vielleicht, ich schmücke es sehr aus, aber ich liebe die Geschichte. Und ihr merkt vielleicht auch, es kommt sehr viel Bibeltext heute Morgen. Weil ich finde die Geschichte gewaltig. Und ich hoffe, dass ihr ein bisschen etwas von dieser Freude könnt mitnehmen. Wie entscheiden sich die drei Freunde, wo die zweite Chance da ist? Die drei Freunde erwidern auf die zweite Chance Folgendes. O Nebukadnezar, wir wollen uns gar nicht vor dir rechtfertigen. Wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen, als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns dann retten. Aber selbst wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, o König, es mit Sicherheit wissen. Wir werden deine Götter niemals verehren. Und die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals, niemals anbeten. Anbetung der Götter vom König war ein treuer Beweis, dass man einem König treu ist. Im Verständnis der damaligen Zeit hat es viele Götter gegeben, aber immer der Götter vom stärksten, der Gott vom stärksten König war auch so ein mächtiger Gott gewesen. Und für die Leute von dieser Zeit war es nicht das Problem, mehrere Götter anzubeten. Es wäre nicht das Problem gewesen, wenn die drei Freunde ihren Gott anbeten, plus noch die anderen. Das Problem ist nicht der Polytheismus, dass es mehrere Götter hat. Das Problem war, dass der jüdische Glaube, so wie der christliche Glaube, ein monotheistischer Glaube ist, der sagt, es gibt nur einen Gott. Das war das Problem, wo die drei Freunde davor sind gestanden. Und sie haben die zweite Chance in den Wind geschlagen. Auch hier möchte ich kurz einen Bogen ziehen. zu uns heute. Wenn wir Jesus nachfolgen, führt das unweigerlich zu Auseinandersetzungen. Wir hätten es gerne anders. Aber wenn wir Jesus nachfolgen, führt das unweigerlich zu Auseinandersetzungen. Und ich unterscheide hier gute und schlechte Auseinandersetzungen. Ich glaube, es gibt in dem Sinne gute Auseinandersetzungen, wo ich nichts dafür kann. Dort, wo Leute Mühe haben an meiner Art vom Leben, Mühe haben an meinem Glauben, an meinen Überzeugungen, die ich für mich persönlich ausleben kann. So wie die drei Freunde zu ihren Überzeugungen sind gestanden. Da hat es genug Leute gegeben, die hergeschaut haben und diese verpfeifen. Das ist in dem Sinne eine gute Auseinandersetzung. Es gibt aber leider zu häufig auch schlechte Anfindungen. Nachfolger von Jesus, die nicht müde werden, anderen immer wieder zu sagen, was sie nicht richtig machen. Immer wieder zu sagen, wie schlecht das sie leben und was jetzt alles nicht gut ist. Und kein Wunder wird man angefindet, wenn man den anderen Leuten immer wieder sagt, was nicht gut ist. Der Apostel Paulus tut im Neuen Testament eine Aufforderung geben, die ich glaube, sehr entscheidend ist, auch für uns. Im Römer 12, Vers 18 sagt er, tragt euren Teil dazu bei, mit anderen in Frieden zu leben, soweit es möglich ist. Tragt euren Teil dazu bei. Nachfolger von Jesus sollte bekannt dafür sein, für das, wo sie sind. Und nicht für das, was sie etwas dagegen haben. Wie geht es dir? Wenn du deinen Glauben müsstest beschreiben, nur mit dem, für das, was du bist, würdest du eine Minute herüberkommen. Könntest du deinen Glauben beschreiben mit dem, wofür du bist? Das heisst nicht, dass das alles ironisch ist, aber können wir sagen, artikulieren, für was wir sind? Oder gelingt es uns mehr, unseren Glauben auszudrücken, mit was man nicht darf? Und ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum, dass wir Nachfolger von Jesus dürfen, dass wir bekannt dürfen sein für das, was wir sind. Nicht, dass man weiss, gegen was wir sind, sondern dass die Leute dürfen wissen, für was wir sind. Für was bist du? Und in dem Sinne, aber immer noch treu zu Jesus stehen, das schließt sich nicht aus. Treu zu Jesus stehen und sagen, für was das man ist. Die drei Freunde haben gesagt, für was sie sind, dass sie Gott nachfolgen. Sie waren mit ihm unterwegs gewesen und die Reaktion vom König lässt nicht lange auf sich warten. In Daniel 3, Vers 19. Da geriet Nebukadnezar in einen solchen Zorn über Schadrach, Meschach und Abednego, dass sich sein Gesicht vor Wut verzerrte. Er gab sofort den Befehl, den Ofen 7-mal heißer als gewöhnlich anzuheizen. Kannst du dir das vorstellen? Der ist so verrückt worden, dass sein Gesicht sich verzerrt hat. Der hat es nicht können fassen, was das für eine Frechheit ist, die die drei Freunde dort machen. Dass sich die erfrechen, ihm zu sagen, sie wollen seinen Befehl, sie wollen seinen Gott nicht anbeten. Er hat den Ofen 7-mal heißer anheizen. Also eigentlich, schon das ist ein Witz, weil das Feuer ist schon immer tödlich gewesen. Es zeigt aber die Wut vom König. Es zeigt, wie entschlossen er war, nichts zu dulden, was gegen ihn steht. Und so nimmt er die Freunde, holt die kräftigsten Männer zu, lässt sie fesseln und bringt die Freunde zum Feuer. Unterwegs, immer wenn sie näher kommen zum Feuer, sterben die starken Männer, wo das Feuer so heiß ist. Und die drei Freunde fallen mit ihren Fesseln in das Feuer rein. Und jetzt kommen wir an einen Punkt von dieser Geschichte, wo es noch abstruser wird als bis jetzt. Noch viel verrückter. Und wir kommen an einen Punkt, wo eine Frage im Raum steht. Glaubst du, dass die Geschichte so passiert ist? Glaubst du das? Ich glaube nicht, dass man immer alles wortwörtlich muss nehmen. Ich glaube, dass die Bibel immer wieder neu zu uns redet und neu in jede Zeit rein. Aber hier stellt sich die Frage, ob wir grundsätzlich überzeugt sind, ob das historisch korrekt ist, ob die drei Freunde in das Feuer geschossen sind oder nicht. Und ich glaube, es ist entscheidend. die Geschichte wäre immer noch krass, wenn es erfunden ist. Aber es ist entscheidend für das, was kommt. Weil wenn es wirklich passiert wird, dann macht es Gott umso grösser. Gottes Kraft wird umso deutlicher, wenn wir ein Ja haben zur Historizität von dieser Geschichte. Jetzt, ich habe gesagt, es wird abstrus, weil die drei werden in den Feuerofen, in den Ofen geworfen, aber sie überleben. Sie überleben. Plötzlich sprang Nebukadnezar erschrocken auf und fragte seinen Ratgeber, haben wir nicht eben drei Männer gefesselt ins Feuer werfen lassen? Ja, natürlich, o König, antworteten sie. Aber seht doch, rief Nebukadnezar, dort sehe ich vier Männer, ungefesselt, die im Feuer umhergehen. Und sie sind völlig unversehrt. Und der vierte sieht aus wie ein göttliches Wesen. Daraufhin trat Nebukadnezar an die Öffnung des brennenden Feuerofens und rief hinein, Schadrach, Meschach und Abednego, ihr Diener des höchsten Gottes, tretet aus dem Ofen heraus und kommt zu mir. Da kamen Schadrach, Meschach und Abednego aus dem Feuer heraus. Der König hat ein Erlebnis gemacht. Der König, der kurz vorher sein Gesicht verzerrt war vor lauter Zorn und Wut ab dieser Frechheit. Der König kann nichts anderes machen, als ins Gotteslob einsteigen. Es tut mir leid, dass ich so viele Bibelstellen bringe, aber es bringt so mega gut. Wir lesen weiter. Da rief Nebukadnezar, gelobt sei der Gott Schadrach, Meschach und Abednegos. Denn er schickte seinen Engel und hat seine Diener, die sich auf ihn verlassen, gerettet. Sie haben den Befehl des Königs nicht befolgt. Ja, sie wollten lieber sterben, als irgendeinen anderen Gott außer ihrem Gott zu verehren oder anzubeten. Der König Nebukadnezar war wie ein gekehrter Hengstchen. Er war so begeistert von dem Gott, was der vermag, dass er einen Erlass hat rausgelassen. Der Erlass heisst, jeder, der auch nur ein böses Wort gegen den Gott von Schadrach, Meschach und Abednego sagt, der soll in Stück gehauen werden und sein Haus soll platt gemacht werden. Es ist der gleiche König, der kurz vorher ein Standbild hat aufstellen und allen befohlen hat, sie sollen sich vor dem Standbild verbeugen. Der gleiche König gibt ein Gebot raus und sagt, gegen diesen Gott darf man nichts Böses sagen. Und Begründung ist richtig krass. Begründung ist, denn es gibt keinen Gott, der retten könnte wie dieser. Jetzt müsste ich das auf die Zunge vergehen. Der König, Begründung ist, es gibt keinen Gott, der retten könnte wie dieser. Das ist Begründung. Das ist das, was der Gott von Schadrach, Meschach und Abednego ausmacht. Ja, er hat aus irdischem Feuer gerettet. Aber viel mehr rettet der gleiche Gott auch dich und mich. Er rettet uns aus schlechten Gewohnheiten. Er rettet dich aus Minderwertigkeitsgefühl. Er rettet uns aus unserem Leben, wo häufig komplizierter sind, als wir das anderen oder uns selber eingestehen. Ja, auch heute ist es häufig so, als Nachfolger von Jesus, dass es uns vielleicht eine zweite, eine dritte, eine vierte Chance gibt, für unsere vermeintlich falsche Haltung vielleicht einzutauschen und vermeintlich vielleicht das Richtige zu tun. Hier stellt sich die Frage an uns, bekennen wir uns zu Jesus? Und wenn es nicht, wie ich vorhin gesagt habe, im schlechten Sinn, dass Auseinandersetzungen können, sondern einen positiven Sinn. Ich glaube und bin überzeugt, wenn wir uns zu Jesus bekennen, ist eine Verheißung dahinter. Jesus selber sagt, wer sich hier auf der Erde öffentlich zu mir bekennt, dem werde ich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Die drei Freunde haben das gemacht. Jesus war dann noch nicht auf der Welt, aber sie haben sich zu ihrem Gott bekennt. Und es hat dazu geführt, dass einer der grössten Könige zur damaligen Zeit musste eingestehen, dass es keinen Gott gibt, der grösser ist als der Gott von Schadrach, Meschach und Abednego. drei Leute, kann man sagen, in Fremde. Losgerissen von Familie, von Kultur. Haben durch ihr Bekenntnis bewirkt, dass der König hat nichts anderes können, als in sein Gotteslob einsteigen. Und die drei Freunde haben das erlebt, was der Apostel Petrus in seinem Brief verheisst. Er verheisst dort, und in seiner grossen Macht wird er euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Es wird am Ende der Zeit für alle sichtbar offenbart werden. Freut euch deshalb von Herzen. Vor euch liegt eine große Freude. Auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbart werden wird. Die drei Freunde haben gewusst, dass es wert ist, alles auf sich zu nehmen. Alles. Um dem heiligen Gott nachzufolgen und treu zu sein. Heilig bedeutet abgesondert zu sein. Wer Gott, wer ihr Gott, wie jeder andere Gott zur damaligen Zeit, bin überzeugt, wären sie nicht bereit gewesen, kampflos ihr Leben zu geben. Es einfach herzugeben. Weil sie wissen, dass ihr Gott grösser ist. Was nimmst du für dich heute Morgen mit? Ich möchte ganz am Schluss drei Fragen mitgeben. Und es längst schon um, wenn du eine mitnimmst und die für dich beantwortest. Ehrlich für dich beantwortest. Die erste Frage ist, für was bist du? Für was bist du? Die zweite ist, wie weit darf dein Glaube dich führen? Wie weit darf er dich führen? Wo ist die Grenze? Machst du Gott Grenzen? Und die dritte Frage, bist du ein Bekenner von Jesus Christus? Wir werden jetzt in eine Zeit einsteigen, wo wir Gott anbeten mit Liedern. In dieser Zeit hast du die Möglichkeit, Gebete in Anspruch zu nehmen. Vielleicht ist dir etwas neu aufgegangen. Und mein Wunsch ist es, dass du neu begeistert bist worden von dieser Geschichte. Ich weiß nicht, ob es übergekommen ist. Vielleicht habt ihr es gemerkt, die Geschichte, ich finde die genial. Ich glaube, es hat für uns heute so viel zu sagen, wie wir einem Gott nachfolgen, der heilig ist. Und in dieser Zeit der Anbetung wollen wir diesen Gott anbeten. Wir wollen diesen Gott anbeten, der die drei Freunde im Feuerofen bewahrt hat. Aus kleines Detail, was ich gewaltig finde. Es ist nicht einfach alles an ihnen bewahrt worden. Die Fesseln, die sie waren, waren verbrannt. Und ich glaube, dass der Gott auch heute unsere Fesseln sprengen will. Dass es Sachen gibt in unserem Leben, die schwierig sind, die uns zurückhalten, die uns Mühe machen. Und während der Lobpreiszeit sind Leute für dich bereit, die gerne für dich beten. Die gerne für dich beten und vielleicht genau mit dir beten wollen, dass so Fesseln in deinem Leben dürfen gesprengt werden. Herzliche Einladung, hinten vorbeizugehen, wenn du hier im Saal bist. Wenn du im Livestream dabei bist, darfst du gerne auf den Gebetsbutton drücken. Dann sind gerne Leute für dich da, die für dich beten. Wir möchten noch zum Abschluss beten. Und ich bitte euch, irgendwie aufzustehen, spontan einfallen, dass wir aufstehen vor dem Gott. Und ihn anbeten. Und wenn du sagst, hey, das Gebet, das ich jetzt hier vorne bete, das möchte ich auch zu meinem Gebet machen, dann darfst du dann am Schluss auch ins Amen einsteigen. Und das Amen auch mitbeten. Ja, Vater im Himmel, ich möchte dir Merci sagen, dass du heute immer noch der gleiche Gott bist. Wie zur Zeit von Schadrach, Meshach und Abednego. Dass du der gleiche Gott bist, der die drei Freunde im Feuer bewahrt hat. Dass du der gleiche Gott bist, der uns retten will, dort, wo wir drinnen sind. Dass du mit uns mitkommst, in unsere schwierigen Situationen. Ja Gott, wir wollen dich anbeten, wir wollen von dir kommen und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, auch so standhaft zu sein, wie die drei Freunde. Dass wir dürfen zu dir stehen, so wie du auch zu uns stehst, Herr, dann, wenn es brenzlig wird. Herr, du siehst auch vielleicht Sachen, die uns zurückhalten in unserem Leben. Wir legen es dir her. So kommen wir von dir her und wollen dich anbeten, weil du es würdig bist. Weil du bist der einzige Gott, der retten kann, Herr. So wie der Nebukadnezar schon ausgesagt hat. Du bist der einzige Gott, der retten kann. So beten wir zu dir, Jesu Namen. Amen.